In dieser Woche wird's im Podcast hochaktuell, brisant und vielleicht auch ein bisschen exklusiv.
Unser Gast hat einen der wahrscheinlich anstrengendsten Jobs, die es in Potsdam so gibt. Er ist Berufspolitiker, hat teilweise 60 bis 70 Stunden die Woche gearbeitet, bis zuletzt.
Ja, vor knapp 3 Wochen wurde er in einer Bürgerabstimmung abgewählt. Was er da durchgemacht hat und wie es ihm auch seit der Abwahl geht, das klären wir heute.
Herzlich willkommen im Podcast Potsdams ehemaliger Oberbürgermeister Mike Schubert.
Yeah, Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte, wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.
Der Sommer ist in Potsdam angekommen, viel Sonne. Viel Sonnenbrand, Temperaturen über 30 Grad. Man könnte sagen, heiß, heißer Potsdam. Denn auch bei uns in der Stadt kochen viele Themen mit hohen Temperaturen vor sich her. Eines kühlt so langsam ab, liegt daran, dass wir Potsdamer den Kochtopf von der Herdplatte genommen haben. So viele Metaphern, die ich hier jetzt mit eingebaut habe. Mike Schubert, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hab mich gefreut über die Einladung und gucken wir mal, ob der Kochtopf noch blubbert.
Ich bin mir relativ sicher, Herr Blubber, das ist jetzt 3 Wochen her, dass Sie abgewählt wurden als Oberbürgermeister in Potsdam. Wie das alles zustande kam, das wollen wir jetzt im Laufe dieser nächsten 45 Minuten, Stunde klären, gemeinsam mit Ihnen und auch so ein bisschen, ich sag mal, hinter die Kulissen schauen. Das ist ja die Idee des Podcasts, auch mal sich den Menschen anzuschauen. Ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Wir wollen uns in der Folge natürlich auf keine Seite stellen. Wir wollen niemanden verteidigen, wir wollen niemanden angreifen. Wir wollen uns auch nicht im Rahmen der demokratischen Parteien zumindest politisch irgendwie positionieren. Wir wollen einfach darüber sprechen, wie sich ein Mensch fühlen muss, der jetzt über fast ein Jahr eine Zielscheibe auf dem Rücken getragen hat. Und das alles in der Öffentlichkeit. Also vor 3 Wochen wurde dieses Kapitel, Sie haben das gerade schon angesprochen, ich sag mal zugemacht Sie mussten Ihr Amt abgeben. Wie geht's Ihnen denn jetzt 3 Wochen später menschlich damit?
Gut. Also warum sage ich es? Es war schon an dem Abend klasse schwer. Also an dem Abend sitzt du erstmal da und sagst, war das Ende, was du dir vorgestellt hast? Nee, natürlich nicht. Jeder will seine Amtszeit zu Ende machen. Auf der anderen Seite ein Oberbürgermeister, der wird am Ende des Tages irgendwie entweder abgewählt oder nicht wiedergewählt irgendwann. Es sei denn, er hat das Glück, bis zur Rente im Amt zu bleiben. Das hatte ich nicht. Also irgendwann endet das. Und das war mir an dem Abend relativ schnell klar. Und deswegen habe ich da auch mit ruhiger Meinung sagen können, es war mir eine Ehre. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Gut, die letzten 17 Monate nicht jeden Tag. Aber über die gesamte Zeit gesehen, ich habe 2,5 Jahrzehnte Kommunalpolitik in Potsdam gemacht. Doch, hat es großen Spaß gemacht und diese Stadt hat sich klasse entwickelt. Von daher vielleicht ein bisschen anderer Schluss, aber es war okay.
Ich kann mich an die Pressekonferenz erinnern, die dann direkt im Anschluss gegeben wurde von der SPD, wo Sie auch saßen und quasi so ein letztes Statement abgegeben haben. Und ich habe dann am nächsten Morgen in der Morningshow gesessen und die Töne dazu geschnitten. Und ich hatte das Gefühl, dass sie den Tränen sehr nah war. Habe ich mich da getäuscht oder war das wirklich so?
Nee, ich habe natürlich ein Kloß im Hals gehabt. Also wer mich so ein bisschen kennt, weiß, ich bin ein emotionaler Mensch und ich lasse dann sowas auch ran an mich. Es ist da nicht so, dass ich da irgendwie ein Eisklotz bin und sage, oh, jetzt musst du hier irgendwie eine Stanze runtersprechen. Für mich war das ein emotionaler Moment. Es war klar, es endet was. Es endet Kommunalpolitik in Potsdam und zwar nicht für 1, 2, 3 Tage, sondern wahrscheinlich für immer. Und da war an einer Stelle, ich weiß auch wo, die Stimme kurz mal weg und ich musste durchatmen. Und dann waren aber auch genug lange Weggefährten im Raum, mit denen ich den ganzen Weg bestritten habe. Und dann ging es auch wieder.
Jan hat es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, aber Sie sind ja nicht nur Oberbürgermeister gewesen, sondern auch Potsdamer und Mensch dieser Stadt. Ist das, gerade wenn man hier auch wohnt und auch hier groß geworden ist, darauf werden wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, auch nochmal doppelt schwer in seiner eigenen Heimat teilweise dann Dinge zu erleben, die einen wirklich auch menschlich treffen?
Ich kann das ganz gut trennen. Also auf der einen Seite eine Stadt, für die ich wirklich gerne Politik gemacht habe und auch für viele, viele der Menschen in dieser Stadt, wo ich gerne Politik gemacht habe, gewählt zu werden und abgewählt zu werden, das gehört dazu. Mhm. Das, was nicht dazu gehört, was man so an menschlichen Reaktionen in den letzten 17 Monaten hatte, das ist vielleicht das nicht. Und das ist auch nicht Politik. Also ich habe sehr, sehr häufig gehört, ja, so ist Politik. Nee, Quatsch, so soll Politik nicht sein. Und wer meint, dass so Politik gemacht hat, der soll sich einen anderen Job suchen.
Wenn ich jetzt an diese 24 Stunden, ich sag mal, nach der Abwahl denke und nach dem Bekanntwerden des Ergebnisses, was waren denn so die ersten Gedanken, als Sie am nächsten Morgen aufgewacht sind? Also ich kenne das selber, wenn man vielleicht auch ihr da draußen, wenn man früher mal als Kind einen Streit mit den Eltern hatte oder vielleicht auch jetzt mit Freunden und man wacht so am nächsten Morgen auf und überlegt, ist das jetzt gerade wirklich passiert und wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Was waren so Ihre Gedanken da in dem Moment?
Ich hatte vielleicht aus der Vergangenheit zwei Vorteile. Ich habe schon mal Wahlen verloren und mir war auch vorher klar, wie das Gefühl sein wird. Also man konnte sich, klingt jetzt ein bisschen blöd, ganz gut darauf einstellen, dass da nächsten Morgen eine gewisse Leere ist. Die war diesmal ein bisschen weniger, weil ich was versprochen habe an dem Abend davor, nämlich einen vernünftigen Übergang hinzukriegen. Und das hieß, am nächsten Morgen um 9 Uhr ins Büro fahren und anzufangen, den Übergang in der Woche zu organisieren, bis das Wahlergebnis dann vollständig fertig stand. Ich habe an dem Tag also eine Beigeordnetenkonferenz ganz normal gemacht, habe mein großes Team zusammengenommen, also nicht nur meine Leute, sondern mit Presseteam und allem, habe mich vernünftig verabschiedet, habe den Kollegen einfach auch gesagt, dass es weitergeht. Das ist in der Demokratie so. Und habe versucht dann die ganze Woche normal zu arbeiten, sofern es denn ging, und Dinge vorzubereiten. Mich ein Stück weit um mein Team zu kümmern, für die war, glaube ich, das am schwierigsten, dass das so abrupt dann vorbei war. Ja, und dann habe ich nochmal eine Beigeordnetenkonferenz die Woche drauf, Mittwoch, gemacht und habe mich ordentlich verabschiedet. Und dann war der Pensionär Schubert da.
Aber sind da denn Tränen geflossen? Irgendwann mal im Laufe dieser Zeit?
Ich glaube, das ist sehr privat. Also sowohl was mich betrifft, als auch was mein Team betrifft. Ich habe Momente gehabt, wo es ganz schwer war. Sie müssen sich vorstellen, ich habe da mit 10 Jahre mit Menschen zusammengearbeitet, sehr, sehr intensiv, teilweise auch sehr, sehr lange. Mhm. Und die reiben sich wirklich auf. Das war das, was mich im letzten Jahr auch am meisten gefuchst hat. Wenn ich in der Öffentlichkeit höre, Aussagen über eine Verwaltung, die sich wirklich, jetzt kann man es ja mal ein bisschen vulgärer sagen als früher, die sich wirklich tagtäglich für Potsdam den Arsch aufreißt. Mhm. Und die dafür verdammt häufig aus meiner Sicht schlicht ungerecht behandelt wird. Und zwar durch alle Institutionen durch. Wenn ich sehe, wir haben das schon mal an anderer Stelle miteinander diskutiert, dass man auch mal über den Tellerrand gucken muss. Dass man auch mal sehen muss, wie funktioniert diese Stadt im Vergleich zu anderen Städten. Und das machen die Kollegen. Und dann versteht man manches von der harsch vorgetragenen Kritik. Geht nicht darum, nicht zu kritisieren, sondern wir haben, glaube ich, ein bisschen Maß und Mitte in der Diskussion und im Sound miteinander verloren. Es ist alles immer gleich eine Skandalisierung, alles immer sehr aufgeregt, sehr hektisch. Und das hat natürlich dazu geführt, weil die das mit mir durchgestanden haben, dass egal, wen ich angeguckt habe, ich immer eine Geschichte im Kopf hatte zu den Menschen. Ja. Und das ist schwer. Das ist für die Person, die du anguckst, schwer. Und auf der anderen Seite war es für mich auch nicht leicht.
Wir haben ja jetzt schon mal so ein bisschen in die jetzige Zeit geguckt. Aber die Geschichte geht ja noch viel, viel länger zurück. Aber bevor wir damit starten, wir haben ja immer unsere Potsdamer Plörre. Und Sie haben heute eine mitgebracht, wo ich sagen würde, das war wahrscheinlich auch was Sie durch Ihre Arbeitszeit gebracht hat. Zumindest ist es bei mir jeden Tag so. Was haben Sie uns heute mitgebracht, Herr Schubert?
Ja, klassischer Koffein-Junkie.
Ja.
Und wenn man dann noch so wie hier auf der Insel sitzt, ist es natürlich relativ leicht, im Café schlichten Kaffee zu holen.
Sehr gut. Also schwarzer Kaffee, your go-to, ja?
Auf jeden Fall, muss morgens sein, darf auch gerne am Tag sein und kann auch mal noch spät abends sein, wenn es nötig ist.
Na klar, muss so sein. Also dann
Prost. Prost. Vielen Dank fürs Mitbringen. Sehr,
vielen
sehr nett.
Dank.
Ich habe übrigens die Version mit Milch.
Wollte gerade sagen.
Der haben Sie abgeschworen, ne? Haben Sie gesagt.
Ja, habe ich abgeschworen, wenn man so viel Kaffee trinkt und dann permanent mit Milch, muss man viel Sport machen. Das war mit dem Job in den letzten Jahren auch nicht immer kompatibel.
Die Zeit hat nicht gereicht. Ne? Insel haben Sie gerade angesprochen. Wir müssen natürlich noch kurz erklären, wo wir eigentlich heute sind. Die einen oder anderen werden es vielleicht in der Folgenbeschreibung gelesen oder auf Instagram gesehen haben. Wir sind heute auf der Freundschaftsinsel, genauer gesagt auf der Inselbühne. Liebe Grüße an die Bürgerstiftung. Vielen Dank, dass das funktioniert hat und wir uns hier einfach entspannt hinsetzen durften. Ist ja jetzt übrigens im Sommer auch wieder ein Thema. Ne? Inselbühne wird jetzt wieder regelmäßig bespielt. Was macht denn die Freundschaftsinsel für Sie aus? Man muss ja dazu sagen, Sie haben sich den Spot ausgesucht. Warum sitzen wir auf der Freundschaftsinsel?
Ganz ehrlich, weil Sie beiden es mir wahnsinnig schwer gemacht haben mit der Frage, such mal einen Ort aus in Potsdam, den du magst. Ich habe in jeder Ecke von Potsdam praktisch gelebt und habe überall Orte, die, wo ich was mit verbinde. Und wenn man so lange Politik in so einer Stadt macht, kommen dann noch viel mehr dazu. Also habe ich ganz tief gebuddelt und ich bin hier gleich um die Ecke in Zentrum Ost aufgewachsen und war mit meinen Eltern, mit meinem Vater früher häufiger auf der Insel. Und das war dann so eine schöne Erinnerung, wo ich gesagt habe, warum eigentlich nicht die Insel? Und ja, dann habe ich gesagt, dann treffen wir uns doch einfach in der Mitte der Stadt.
Sie haben ja jetzt gerade gesagt, im Zentrum Ost sind Sie groß geworden. Das heißt, Ihre Geschichte ist eigentlich als Ur-Potsdamer. Und was ist so das für Sie, wo Sie sagen würden, das ist so das, was sich am meisten verändert hat seit in Ihrer Zeit, als Sie im Zentrum Ost groß geworden sind? Was haben Sie, wie haben Sie die Entwicklung der Stadt wahrgenommen, auch schon vor Ihrer Zeit als Oberbürgermeister?
Oh, wie viel Zeit haben wir jetzt?
Wir haben Zeit. Wir wollen alles hören heute. Heute geht es um Sie als Potsdamer.
Okay, also natürlich hat sich die Stadt in den letzten 30 Jahren wahnsinnig verändert. Die einen sagen, um Gottes Willen zu ihrem Nachteil. Vor allen Dingen Menschen, die lange in der Stadt wohnen, haben das häufiger gesagt. Dann gibt es wieder die noch länger in der Stadt wohnen, die sagen, nee, sie ist wieder schön geworden. Was wollt ihr denn eigentlich alle? Und dann gibt es die, die dazugekommen sind, die sich in ein ganz anderes Potsdam wieder verliebt haben. Das ist ja auch ein Stück die Schwierigkeit, die wir in dieser Stadt haben, dass wir ganz viele unterschiedliche Sichten auf Potsdam haben und dann immer so ein bisschen nach einer gemeinsamen Identität suchen. Mhm. Und also für mich ist Potsdam genau diese verrückte Mischung, zu sagen, es ist eben nicht nur Sanssouci. Mhm. Ja, das war mir immer wichtig, auch in der Zeit als Oberbürgermeister zu sagen, nee, ich lasse diese Stadt nicht auf einen alten Markt, auf den Wiederaufbau von Gebäuden, seien sie umstritten oder nicht, reduzieren, sondern Potsdam ist auch Platte. Mhm. Potsdam ist Waldstadt, Potsdam ist Schlarz genauso.
Ja.
Und für mich ist Potsdam natürlich Zentrum Ost und Zentrum Ost. Da kommt noch was hinzu durch die Nähe zur Innenstadt, aber dann doch nicht Innenstadt. Durch die Nähe zum Babelsberger Park, also dann zu Schlösser und Gärten. Und trotzdem was ganz Eigenes, ist es einfach eine schöne Kindheitserinnerung. Meine Eltern wohnen heute noch da, also von daher, die Verbindung ist noch da.
Aber das ist ja auch eine ganz wichtige Aussage, weil ich glaube, da sprechen Sie ganz vielen Potsdamern und Potsdamerinnen aus der Seele, wo auch viele das Gefühl haben, das geht teilweise in Potsdam halt verloren, dass auch genau Potsdam nicht nur der alte Markt ist und die Gebäude, die wieder aufgebaut werden. Halten Sie das für die Zukunft auch für eine wichtige Aufgabe der Stadt, genau diese Orte zu erhalten, die teilweise von Zugezogenen oder Nicht-Zugezogenen, das lassen wir jetzt mal so stehen, weiß man immer nicht, sind ja auch teilweise die Ur-Potsdamer und Potsdamerinnen, aber dass diese Orte erhalten werden und auch weiter gefördert werden?
Ich hoffe, dass wir es irgendwann mal noch hinbekommen, in dieser Stadt alles zu sehen, was diese Stadt hat und auch diese unterschiedlichen Schichten mal einfach als das wahrzunehmen, was sie sind, nämlich dass sie Bestandteile dieser Stadt sind. Mhm. Wir reden viel zu häufig darüber, dass das eine nur Potsdam ist oder das andere und das vergiftet einfach teilweise Stimmung in Diskussionen, wo es gar nicht sein müsste, ja. Wo man den anderen stehen lassen könnte und sagen, hey, du hast deine Sicht auf Potsdam, ich habe meine, aber heute Abend gehen wir ein Bier trinken in Potsdam.
Ja.
Wo geht denn Mike Schubert eigentlich am liebsten Bier trinken in Potsdam, wenn ich mal einhaken darf? Ist auch privat, aber jetzt sind Sie ja nicht mehr im offiziellen Amt hier.
wo geht Mike ein Bier trinken? Mike trinkt gerne auf seiner Terrasse ein Bier.
Okay.
Zumindest war das in den letzten Jahren so.
Ja. Aber haben wir ein paar Tipps, wenn Sie jetzt neue Bars suchen? Wir kennen da ein paar.
Na, okay, dann lasse ich mir dann also mal umgekehrt. Nein, ich bin natürlich auch in der Innenstadt unterwegs, aber ich habe jetzt keinen Lieblingsladen, wo
mal
ich
hier, mal da.
Mal hier, mal da, eher zum Essen gehen, dass ich mal... Da habe ich schon ein bisschen festgelegt, aber ansonsten nicht so.
Jetzt müssen Sie auch einen sagen. Ein Interieur, ein Lokal.
Also, ich sitze gern im Tosteki, da ist ein Klassiker, zum Griechen zu gehen, weil er ein Stück anders ist. Kannst du aber auch nach Bornstedt fahren, ins Knossos gehen. Das ist mittlerweile auch ein Laden, wo ich gerne mal bin. Mhm. Ist jetzt nicht nur, dass ich nur griechisch essen gehe. Mhm.
Aber es ist eine gute kulinarische Richtung,
ja,
finde ich.
Aber du kannst in Potsdam, also wenn du versteckt essen gehst, kannst du auch mal ins Loft gehen. Ja? Wenn du mal ein gutes Stachelbeergulasch, ein preußisches essen willst, dann gehst du halt ins Loft. Und so gucke ich eigentlich immer ein bisschen, mit wem gehe ich denn eigentlich essen?
Verstehe ich.
Und was will denn der? Und bin dann meistens so, dass ich sage, Mensch, passe dich hier an, weil du kannst ja überall in dieser Stadt richtig gut essen gehen.
Aber dann fragen wir mal andersrum. Mike Schubert vor ein paar Jahren und Jahrzehnten? Was waren denn so die Go-To-Places, als Sie hier groß geworden sind, wo man sich in Potsdam so aufgehalten hat? Wo haben Sie denn hier so Ihre Jugendzeit verbracht oder in welchen Bars, viel besser gesagt? Sind ja ein paar davon übrig geblieben.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es den Unikeller noch gibt.
Nil?
Nee, den Unikeller tatsächlich im Neuen Palais.
Ja, ja.
Unten drin, das war was, wo ich gerne war. Es gibt Orte, die gibt es heute nicht mehr. Wir haben versucht, den Staudenhof wieder, die Scholle wieder aufzubauen. Ja. Da ist ja die Diskussion momentan. Im Charlie bin ich tanzen gewesen. Also ich gehöre leider zu denen, die gesehen haben, wie Nazis damals die Scheiben in dem Laden eingeworfen haben. Ist für mich auch eine der gruseligsten Erinnerungen, wenn man eigentlich friedlich tanzen gehen will, ist so meine Erinnerung, eine meiner Erinnerungen an die Baseballschlägerjahre, die wir ja in Potsdam Gott sei Dank nicht so hatten wie andere. Aber ein Laden, wo friedlich Menschen tanzen und denen die Scheiben eingeschmissen werden, ist jetzt auch nicht gerade so, dass man sagt, das muss nur unbedingt.
Ja. Ja,
also auch so eine Diskussion hatten wir in Potsdam. Wir tun immer so, als wäre das in Potsdam weniger der Fall gewesen. Ein paar so eine Auswüchse hatten wir leider auch hier.
Ja.
Wir sind gerade so ein bisschen in dieser Anfangszeit gewesen, wie Sie quasi Potsdam erlebt haben früher. Ich möchte mal in diesen Bereich Politik reingehen, weil das ist ein Thema, man kann das vielleicht kurz in den Kontext setzen. Sie haben es gerade schon gesagt, wir haben an anderen Stellen schon gesprochen. Wir haben jetzt zu Ihrer Zeit als Oberbürgermeister einmal im Monat bei uns im Sender, bei Radio Potsdam, ein Interview gehabt, wo wir regelmäßig so über Stadtentwicklung gesprochen haben. Aber wir haben nie so richtig darüber gesprochen, wie Sie eigentlich damals in die Politik gekommen sind. Also ich habe meinen höchsten Respekt vor Berufspolitikern sowieso, aber auch vor Menschen, die sich gerade jetzt in Zeiten wie diesen freiwillig dahinsetzen und mit anderen Menschen diskutieren.
Absolut.
Und ich möchte da nicht weiter ins Detail gehen. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was ich meine. Wann kam denn der Gedanke bei Ihnen zu sagen, die Politik, das ist das Ziel, da möchte ich hin? Gibt es da so einen Punkt oder hat sich das irgendwann einfach ergeben?
Nee, es gibt mehrere Punkte. Es gibt ja immer so Weggabelungen, wo du sagst, machst du das weiter oder willst du das nicht? Mhm. Ich bin eigentlich mal in die SPD gegangen, tatsächlich aus sehr inhaltlichen Gründen, weil für mich war das Nervige, ich habe Zeitung gelesen und wollte mich eigentlich nicht wie alle anderen immer nur aufregen darüber, was alles nicht funktioniert. Und habe dann gesagt, na gut, dann musst du selber was machen. Deswegen hat mich auch am meisten immer genervt über die ganzen Jahre, wenn du mit Leuten gesprochen hast, die gesagt haben, ja, kann man ja eh nicht ändern.
Mhm.
Ja, dass Dinge lange dauern. Da bin ich jemand, der gesagt hat, da kriegt man über die Jahre eine gewisse Langmut, dass man sagt, ja, manche Dinge brauchen ihre Zeit, ja, und manche Bretter sind dick, aber dieses kannst du gar nichts machen, das war so der Punkt, warum ich gesagt habe, ich will mich engagieren. Mhm. Und dann habe ich einfach geguckt, welche der Parteien so halbwegs zu mir passt. Ja, also
Wahl-O-Mat gab es damals noch nicht wahrscheinlich.
Sowas wie Wahl-O-Mat gab es noch nicht. Ja, so alt bin ich noch nicht, aber den Wahl-O-Mat gab es tatsächlich noch nicht.
Nee, das wollte ich damit nicht sagen.
Den gibt's knapp daneben. Nein, also es wäre auch ein bisschen blöd, sich seine Partei nach dem Wahl-O-Mat auszusuchen. Ja. Nein, und bin dann an einem sehr geschichtsträchtigen Tag in die SPD eingetreten, ohne es zu wissen. Ich kam in die SPD-Zentrale, der damalige Geschäftsführer Thomas Kuster saß da, erwartete und legte mir einen Antrag hin. Ich habe das unterschrieben und hatte zwei Minuten später ein Mikrofon unter der Nase, weil an dem Tag Rudolf Scharping durch Oskar Lafontaine ersetzt wurde. Das war dieser legendäre Parteitag. Und das Neumitglied kam natürlich für so einen Journalisten, die dann da hochkamen, genau richtig. Mhm. Ja, hab da also drei Sätze versucht, in das Mikrofon zu stammeln.
Wie alt waren Sie da?
Wie alt war ich denn da? In 95 bin ich in die Partei eingetreten, also Anfang 20.
Okay.
Und dann war ich bei Jusos erst, habe Jugendorganisation gemacht, habe dann 98 für die Stadtverordnetenversammlung kandidiert und bin da irgendwie mit reingekommen.
Kann man heute gar nicht mehr so richtig erklären, oder wie?
Na, damals hatten wir ein bisschen Glück, muss man ja ehrlich sagen. Wir hatten eine SPD, die, das habe ich dann als Vorsitzender später weitergemacht, gesagt hat, wir wollen auf den vorderen Listenplätzen jeweils eine Person unter 30 gepackt haben. So hatte ich einen guten Listenplatz, hat aber auch nicht bei allen gereicht. Dann hatten wir Matthias Platzek als Oberbürgermeisterkandidat, der natürlich für ein gutes Gesamtergebnis gesorgt hat. Dann war es die Schröder-Wahl, man mag kaum glauben. Auch das war ein Positiveffekt in dieser Stadt. Und so aus dieser Melange bin ich mit einem ziemlich achtbaren Ergebnis in die SVV rein. Ja, und bin dann praktisch bis vor zwei Wochen durchgehend in politischen Ämtern in Potsdam gewesen. Ja. De facto wirklich ohne Pause.
Die Stadtverordnetenversammlung ist quasi sowas wie der Chef des Oberbürgermeisters. Heißt also, die SVV beschließt Sachen, ist natürlich gewählt durch uns Potsdamerinnen und Potsdamer. Die beschließt dann Sachen und beauftragt den OB, das und das und das zu machen. Und sie sind dem dann, sag ich mal, müssen dem dann quasi folgen. Ist das richtig?
Ich bevorzuge mal so ein bisschen die Variante Kommunalparlament. Ja, ich glaube, dann verstehen mehr Menschen, worum es eigentlich geht. Im Endeffekt ist die parlamentarische Vertretung, auch wenn sie nicht Parlament genannt werden dürfen. Aber richtig ist, der Oberbürgermeister darf zwar selber Aufträge auslösen, aber er kriegt doch Aufträge und davon machen die Stadtverordneten ja in reichlicher Art und Weise Gebrauch, wenn man da mal in so eine Stadtverordnetenversammlung live reinguckt. Da brauchen wir schon ordentlich Sitzfleisch.
Ich habe okay, meistens Wiederholungen oder Nachholungen.
Ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber ich hatte mir direkt vor ein paar Wochen mal ausgerechnet, wie viel Lebenszeit ich eigentlich in der Stadtverordnetenversammlung mit den Kolleginnen und Kollegen verbracht habe. Aha. Und man zieht in zweierlei Hinsicht seinen Hut. Und zwar, man darf nicht vergessen, die meisten von denen, nein, eigentlich alle machen es ehrenamtlich. Wie viel Zeit Stadtverordnete davor aufbringen. Ich habe das ja 18 Jahre auch gemacht, mit Vorbereitung, Nachbereitung. Man sieht ja nur die SVV. Ja. Dann sind noch Ausschüsse dabei. Das ist eigentlich wie ein kleiner zweiter Beruf, den die da für sich haben. Also da wird mein Respekt auch nie weg sein. Da werde ich auch nie vergessen, wo ich herkomme. Und sie sind am Ende des Tages Auftraggeber, weil sie sind ja aus der Mitte der Bevölkerung gewählt. Und da kommt auch so ein bisschen Spannungsverhältnis her. So ein Oberbürgermeister ist halt auch direkt gewählt. Meistens auch für ein Programm. Wenn der sein Programm umsetzen will und die Stadtverordneten ein anderes Programm haben in der Mehrheit, dann liegt es schon in der Natur der Sache, dass es ab und zu mal ein bisschen scheppert.
Wenn man Berufspolitiker ist in dem Fall und dann ja auch zu einer einflussreichen Person wird und dann in dem Fall dann auch ist, was sind so die Personen, die einen dann beeindrucken? Also wen haben Sie so kennengelernt? Da haben wir letzte Folge drüber geredet mit Gerald Wurt, der ja Landtagssprecher war in den 90ern. Was sind so die Personen, die Sie getroffen haben? Wer sind die einflussreichsten Menschen, wo Sie sagen würden, die haben richtig Eindruck hinterlassen bei Ihnen?
Die Frage habe ich letztens schon mal gekriegt und habe genauso lange überlegt und bin wieder nicht vorbereitet. weil ich das nie vom Amt abhängig gemacht habe. Mhm. Also das war ganz unterschiedlich. Also man könnte, also wenn ich jetzt hier sehe, alle, die um die Bürgerstiftung saufen, sind genauso beeindruckend, wie wenn man mit hochrangigen Politikern, ob es nur Frank-Walter Steinmeier, der mich persönlich immer sehr beeindruckt hat, weil er einen Blick auf Demokratie hat, der... Für mich war so ein Wahlspruch dann immer, dass auch der andere mal recht haben könnte. Ja. Aus einer Rede von ihm, der über die Jahre dann bei mir drin geblieben ist. Meine beiden Amtsvorgänger, weil ich ihnen eine Menge zu verdanken habe, sowohl Jan Jakobs als auch Matthias Platzek, mit denen ich fast meine gesamte politische Zeit zusammengearbeitet habe. Aber das sind auch Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Wenn ich sehe, was wir beispielsweise in der Pandemie oder in anderen Zeiten miteinander an Zeit runtergerissen haben, um in so Katastrophenzeiten diese Stadt am Laufen zu halten. Das sind dann so Helden des Alltags, die stehen vielleicht nicht so im Fokus. Aber wenn ich eine Christina Böhm beispielsweise sehe, als damalige Gesundheitsamtschefin, da wolltest du nicht tauschen. Dem Chef, also mir damals, zu sagen, was machst du denn mit dem Krankenhaus, schließen oder nicht? Mhm. Da musst du schon... sehr stark und sehr gerade in deiner Meinung zu sein. Das ist eine Person, die mich beeindruckt hat, dann zu sagen, wir müssen es zumachen, Chef.
Ja. Dieses Thema Berufspolitiker, das hatten wir gerade schon so ein bisschen erläutert, wie Sie da reingerutscht sind und wie das dann entstanden ist. Sie waren dann irgendwann mal der Sozialdezernent in Potsdam und sind dann Oberbürgermeister geworden und haben in diesen Jahren seit 2018 auch viel Zeit, glaube ich, nicht nur im Rathaus, sondern generell auf Arbeit und hinterm Schreibtisch verbracht. Ob das auf Termin war, in Radiointerviews oder sonst wo. Wie viel Stunden haben Sie denn eigentlich die Woche gearbeitet, wenn ich das mal fragen darf? Also ich glaube, 40 werden es nicht sein. Werden vielleicht ein bisschen mehr sein, wa?
Nicht ganz. Also ich habe tatsächlich, und das kann ich aus vollem Herzen sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo es so vor anderthalb Jahren im Umgang etwas ruppiger wurde, nie auf die Uhr geguckt. Ich habe auch danach nicht auf die Uhr geguckt, aber davor ist es mir nicht aufgefallen. Also früher war es bei uns zu Hause eher so, dass meine Frau dann mal darauf hingewiesen hat, dass das schon wieder das dritte Wochenende hintereinander ist, wo ich komplett absorbiert war durch das, was wir hier so in der Stadt an Veranstaltungen haben. Ohne dass da ein Streitpunkt war, weil wir wussten ja auch, wir sind zusammen praktisch den ganzen Weg gegangen. Aber mir hat das immer Spaß gemacht. Für mich war das nie so, jetzt gehst du morgens zur Arbeit und irgendwann zurück, sondern das war, da ist halt noch eine Veranstaltung und ich wollte ja immer so dieses Nahbar, dieses Dasein, führt eben dazu, dass du so drei Schichten hast. Du hast morgens ganz normale Verwaltungstätigkeit, dann hast du meistens in den Nachmittagsstunden mit den Stadtverordneten, die sind halt Ehrenamtler, darf man nicht vergessen, das bedeutet aber für die Verwaltung, sie hat erst ihren Verwaltungsjob, dann hat sie ihren Job mit der Politik und dann sind da noch diese Termine. Und ja, was werden es gewesen sein? Also 60, 70 Stunden waren es sicherlich nicht nur eine Woche, aber wirklich nie als schlechtes Gefühl, ja? Also sondern eher immer auch ein Stück Dankbarkeit für das, was man ja auch an Dingen mitmachen konnte. Aber das, wo ich immer geschmunzelt habe, vielleicht kommt es über die Frequenz, ja? Dass das, was andere vielleicht, wenn sie einen Einzeltermin hören, noch als Spaß verstehen, was dann eben wieder zur Arbeit wird. Und Matthias Platzek hat mir mal einen schönen Spruch gesagt, den habe ich die ganze Zeit mit mir getragen. Wenn du vor die Tür gehst, bist du das Amt. Und das darf man nicht vergessen. Du bist in dem Moment, wo du dich entscheidest, Berufspolitiker zu sein und so ein Amt annimmst, bist du halt vor der Tür immer die Amtsperson. Und deswegen, ich glaube, die größte Umstellung für meine Kinder wird sein, dass wir nicht mehr auf der Straße angesprochen werden, weil irgendwie ein Gullideckel nicht richtig liegt oder ein Mülleimer voll ist oder. Weil wir haben ja selbst Bürgersprechstunde gemacht, wenn wir am Wochenende ein Eis essen gegangen sind. Und das war in der Familie so abgesprochen, dass ich dann auch nicht gesagt habe, nee, tut mir leid, heute nicht. Weil wann sollen die Leute dann kommen? Wer den Mut hat, einen Politiker anzusprechen in so einer Situation und zu sagen, kann ich mein Problem hinterlegen? Da kannst du ja nicht sagen, und gehen Sie mal. Also das Mindeste war, Telefonnummer hinterlegen oder irgendwas, sodass man wieder ins Gespräch kommt. Und von daher war das immer, das war nicht Arbeit, das war irgendwie
das Leben.
Ja, das war Dienst, also im Sinne von dienen und Spaß dabei haben.
Ja.
Sie haben es jetzt gerade gut gesagt, Bürgersprechstunde ist irgendwie immer. Und Kommunalpolitik ist ja was extrem Wichtiges, und trotzdem habe ich in der Vorbereitung auf den Podcast mit Leuten gesprochen und mal so gefragt, wie doll stecken junge Menschen eigentlich in Kommunalpolitik drin? Und da war tatsächlich eher so, dass ja, ich beschäftige mich so auf Bundesebene mit Politik und vielleicht auch noch so ein bisschen, was das Bundesland angeht und dann, was die eigene Stadt angeht, eigentlich gar nicht so viel. Dabei ist das ja ein wirklich wichtiges Thema, eigentlich zu wissen, was geht in der eigenen Stadt und wie wird hier Politik gemacht. Was ist das für Sie, wo Sie sagen, warum sollten sich Leute eigentlich mit Kommunalpolitik, auch wenn wir auf Bundesebene viele Themen haben, warum sollten sich Leute damit intensiv beschäftigen?
Ich glaube, in die Kommunalpolitik kommt man meistens nicht über das große Thema, sondern die meisten kommen darüber, dass sie irgendwas stört.
Okay, ja.
Es ist halt so. Ja. Und dann ist der Weg in die Kommunalpolitik nicht, dass dich noch mehr stört, sondern dass du merkst im besten Falle, dass diese Themen zusammenhängen und dass es eben zu einfach ist zu sagen, wenn das Thema funktioniert, ist wieder alles in Ordnung. Und ich glaube, über so eine Wege findet man in die Kommunalpolitik. Bei jüngeren Menschen war das immer klassisch das Thema Schule, Schulumfeld, wo Menschen junge Menschen in die Politik finden. Und da sind sie auch ganz schnell zu politisieren und auch deutlich. Die Themen sind halt sehr kleinteilig. Ich habe mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren, als ich als Soldat noch mal in Kosovo gegangen bin, gesagt in einem Interview, Rasenkanten-Gullideckel. Und es ist tatsächlich ein bisschen so. Und das muss man muss das mögen. Und auf der anderen Seite hat Kommunalpolitik was unheimlich Befriedigendes. Wenn man sich mit Menschen unterhält, die Bundes- oder Landesebene Politik machen, das ist ja doch sehr abstrakt. Da können immer alle gut mitdiskutieren. Können sie in der Stadt auch. Gerade in so einer Stadt wie Potsdam. Aber wenn hier was passiert, dann sieht man es auch.
Ja.
Also das hat mich an Kommunalpolitik immer gereizt, dass man, wenn es auch lange dauert, zwischen so Beschluss, Bauen, Errichten, fertig sein. Irgendwann sieht man ja doch, wie es fertig ist.
Ja.
Und nach 25 Jahren durch eine Stadt zu gehen, wo man weiß, man hat daran mitgewirkt, das ist schon ein schönes Gefühl.
Und man hat ja doch, also so ist immer mein Eindruck, warum ich mich auch gerne mit Kommunalpolitik beschäftige, man hat ja doch irgendwie kleinteiligen Einfluss auf das große Ganze. Und gerade wie auch eine Zufriedenheit in der Stadt ist und was in einer Stadt passiert und in einem Lebensraum, wirkt sich ja auch irgendwie darauf aus, wie man das auf Bundesebene sieht. Und ich glaube, gerade heutzutage müssen wir nicht drüber reden, ist es sehr wichtig, dass man auch im Kleinen guckt, wie auch die politische Stimmung ist und wie man sie auch gleich, also gerade in einer Stadt wie Potsdam, dann auch wahrnimmt, um vielleicht auch Einfluss zu haben darauf, wie es auf Landes- und Bundesebene läuft.
Ja, das kommt was hinzu, wo ich sag, wir in den Kommunen in Deutschland manchmal auch Dinge ausbaden. Also was ich als Oberbürgermeister geliebt habe, wenn auf Bundesebene möglichst im Dezember noch irgendein Gesetz verabschiedet wurde, in der letzten Sitzung des Deutschen Bundestages vor den Weihnachtsferien, Umsetzungsbeginn 1.1. des kommenden Jahres, am besten mit kommunalem Bezug, möglichst mit ganz viel Personal. Und bei uns haben die Menschen am 1.1. gestanden und haben gesagt, so, wir wollen jetzt aber gerne diese Leistung haben. Und wir hatten eine Vorbereitungszeit von 4 Wochen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Weil da kann man ganz viel kaputt machen. Da ist auch in den letzten Jahren ganz viel kaputt gegangen in der Politik. Mhm. Weil in dem Moment, wo wir auf Bundesebene so eine Diskussion führen, denken natürlich alle Menschen, wenn das beschlossen ist, wird das auch umgesetzt.
Ja.
Das ist ja der Sinn der Sache.
Ja, genau.
Aber vielleicht wären so Übergangsfristen, wo man sagt, also ein Gesetz wird im Dezember beschlossen und die kommunale Familie bekommt ein halbes, dreiviertel Jahr Zeit, sich darauf einzurichten mit Personal, ja, mit ähnlichen Dingen. Dann würden die Menschen auch spüren, dass die Dinge ankommen, mhm, und würden nicht frustriert sein. Und der Frust überträgt sich ja auch in so eine Verwaltung rein.
Klar.
Weil wenn sie da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die wirklich ackern, und aber auf einmal das Dreifache, Vierfache, Fünffache an Anträgen da haben, und auf einmal draußen hören, ja, hier funktioniert ja gar nichts.
Ja.
Und aber überhaupt keinen Einfluss darauf hatten,
ja,
sondern eben innerhalb kürzester Zeit auf etwas reagieren mussten, wo sie sich gar nicht vorbereiten konnten.
Mhm.
Dann führt das zu Frust.
Ja.
Und zwar auf beiden Seiten des Schreibtisches, bei dem, der bearbeiten soll und bei dem, der entgegennimmt.
Ja.
Und das ist in den letzten Jahren in Deutschland zu häufig passiert.
Aber wie kriegt man das denn hin? Ich stelle mir auch ganz oft die Frage, an was für einem gesellschaftlichen Stand sind wir eigentlich? Ich finde es ganz, ganz schwer zu greifen, selbst in Potsdam mittlerweile. Also ich habe das Gefühl, Potsdam, das hat Jerry in der letzten Folge sehr gut gesagt, Potsdam ist so eine kleine Insel irgendwie. Aber selbst in Potsdam finde ich es schwer zu greifen, zu verstehen, was die Menschen eigentlich glauben und was sie erwarten irgendwie von der Politik. Ich finde, das beste Beispiel war jetzt wirklich die letzten Wochen rund um ihr Amt und alles, was da so passiert ist. Wie kriegt man das denn hin? Das ist jetzt eine sehr große Frage und auch sehr philosophisch wahrscheinlich. Wie kriegt man das denn hin, die Gesellschaft da wieder zu ein? Weil also mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, dass egal was man macht, es driftet ja immer weiter auseinander. Es ist immer mehr Schwarz und Weiß denken und ja oder nein.
Als erste Eingeständnis müssen wir uns, glaube ich, machen und sagen, die Menschen, ist sowieso schon schwierig für uns alle. Aber in der Tat, wir haben mittlerweile eine Ausdifferenzierung in den politischen Meinungen. Sehen wir auch in der Stadtverordnetenversammlung, in der Vielzahl von Fraktionen, die entweder zu kleinsten gemeinsamen Nennern führen. Das ist jetzt auch nicht so interessant für diejenigen, die im Endeffekt Politik umgesetzt haben wollen. Oder eben zu viel Diskussion und Streit.
Mhm.
Und Menschen wollen ja manchmal Politik, dass sich was bewegt, aber keiner soll streiten. Funktioniert halt auch nicht. Aber das, was mich genauso kirre macht, ist, dass wir ja nicht nur in Potsdam oder in Deutschland, sondern allgemein momentan eine Situation haben, dass Politik sehr stark in Schwarz-Weiß agiert. Woran liegt's? Gibt es vielleicht viele Antworten. Eine für mich ist, man muss einfach mal sein Handy in die Hand nehmen, eine der berüchtigten Plattformen bei den sozialen Medien aufmachen, für sich mal reingucken und sich die Schwarz-Weiß-Malerei, mit der wir alle miteinander umgehen, nicht die Politik, sondern wie wir miteinander dort diskutieren, unmoderiert, teilweise mit ohne Klarnamen, also dass man nicht mal weiß, mit wem man zu tun hat, in die Debatte gehen, solange man davon selbst nicht betroffen ist, mag das ja in gewisser Art befreiend sein, wenn man mal abends schlechte Laune hat, und dann sagt so, und jetzt pöbel ich mir da mal einen vom Holz. Aber ich sage immer, gerne mal tauschen. Das hat mich im letzten Jahr dolle bewegt. Ich habe irgendwann aufgehört, bestimmte Chatgruppen, die ich eigentlich sonst grundsätzlich frequentiert habe, um sozusagen den Finger am Puls zu haben, zu detailliert zu lesen, weil da kommt ja noch was hinzu, wenn man sich die Veränderung der Medienlandschaft anguckt. Und da durfte ich ja im letzten Jahr nochmal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen. Dann ist natürlich vieles auch nur noch angeteasert. Ja? Also
Clickbait ist so das Wort.
Ja, das, der Klassiker, eben Clickbaiting so angelegt, dass eine Überschrift drüber ist, dann hast du 5 Zeilen. Und dann mögen wir uns doch alle fragen, wer diese Artikel mehr als die 5 Zeilen tatsächlich liest. Und wenn man dann teilweise sieht, wie viele Menschen unter einem Artikel oder unter diesem Teaser kommentieren, giftigst, teilweise wirklich giftigst, dann würde ich den Zeitungen wünschen, dass die alle gekauft haben vorher den Artikel, weil denen würde es den Medien besser gehen. Ich befürchte nur nicht, dass es der Fall ist. Und ich glaube, das macht ganz, ganz viel kaputt. Ich weiß nur, also ich habe dafür keine Antwort, wie man das besser machen sollte, aber so wie wir das jetzt erleben, für mich ist der Fall Renate Künast da immer so ein, sozusagen die endgültige Entgleisung gewesen. So geht das auf Dauer in der Gesellschaft nicht gut. Und wenn man mal den Blick über den Tellerrand oder in dem Fall über den Teich wagt, dann sieht man eben, wie völlig ungesteuerter Umgang in sozialen Medien mit Verstecken dazu, wozu das eigentlich führen kann. Und da habe ich schon so meine Sorgen.
Vielleicht versuchen wir, diese große schwarze Wolke mal so ein bisschen zur Seite zu heben.
Du hast mich auf die schwarze Wolke geführt.
Das ist ja auch wichtig. Das ist ja ein,
Thema.
Das ist ein Thema, was viele beschäftigt. Aber wir wollen jetzt noch so ein bisschen zurück in unsere Stadt kommen und so ein bisschen vielleicht auch auf Sie als Person. Jetzt waren Sie, ich glaube, es waren 27 Jahre in der Kommunalpolitik. Das ist älter als ich bin.
Danke.
Und roundabout so alt wie Ele ist. Aber in jedem Fall
niemals.
Mehr als eine Generation, ja. Kriegt man das so von einem auf den anderen Tag abgeschüttelt? Also ich habe das Gefühl, jetzt 3 Wochen, nachdem Sie abgewählt wurden, und wie gesagt, wir haben schon das ein oder andere Interview gemacht, so ein Phrasendrashing ist immer noch drin, das gehört vielleicht aber auch einfach dazu. Kriegt man aber dieses Denken abgelegt, jetzt so für Sie persönlich gesehen?
Naja, ich hoffe, das Phrasendrashing ist nicht so drin. aber es ist ja, also das, was gerne als Phrase gesehen wird, ist natürlich auch ein Stück Schutzpanzer, den man sich über die Jahre zulegt. Weil wenn du jeden bis ins Detail gucken lassen würdest, wo du gerade mit deiner politischen Position bist, dann bist du ganz schön schutzlos.
Mhm.
Ja. Und das hat mich immer massiv geärgert, wenn Politiker mir selbst, aber auch anderen gesagt haben, jetzt bleiben sie wieder oberflächlich. Ja. Und dann frage ich mich immer, ob jeder von denen, die das sagt, im Berufsleben oder ansonsten bis ganz tief in die Seele gucken lassen will. Natürlich nicht, würden sie nicht machen. Ja. So, und dass das nach 3 Wochen noch so ein bisschen drin ist, das wird vielleicht immer drin bleiben, weil es ein Stück von dem Schutzpanzer ist, den man sich dann in der Zeit auch aufbaut. Ansonsten, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es waren 25 richtig schöne Jahre oder sagen wir so abwechslungsreiche Jahre mit Auf und Abs und allem, was dazugehört. Naja, und die letzten 1,5 Jahre, gut, okay, da würde ich jetzt nicht jeden Tag allzu glücklich einsortieren.
Da muss ich direkt nachhaken. Ele wollte auch schon, aber diese Frage habe ich seit Anfang an drin. Einfach, weil das natürlich auch ein Thema ist. Ich glaube, jeder stellt sich die Frage. Am Ende des Tages war es gefühlt einer gegen alle. Beziehungsweise alle gegen einen. Da muss man ja umdrehen. Und Sie haben mir das damals in einem Interview ganz gut erklärt. Als Sie damals angetreten sind als Oberbürgermeister, war es ja auch eigentlich einer gegen alle, weil Sie für eine Partei angetreten sind und der Rest wollte natürlich, dass man selber irgendwie an die, ich sag mal, Macht kommt. Gab es nicht irgendwann in diesen letzten 1,5 Jahren, wo es ja dann wirklich auch sehr schnell und sehr oft ins Persönliche ging, irgendwo einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, mir reicht's. Ich werf die Aktenordner über Bord und bleib zu Hause und hab keinen Bock mehr.
Nö.
Wirklich nicht?
Nein, den gab es tatsächlich nicht. Ich habe das aber erst danach gemerkt. Also tatsächlich jetzt in den ersten Tagen danach. Aber den Moment gab es nicht. Ich habe auch an dem Abend aus einem noch anderen Grund für mich so ruhig sagen können, es ist so, wie es ist. Ich habe mir natürlich den ersten Wahlgang nochmal angeguckt, als ich gewählt worden bin. Und da hatten wir damals gesprochen, als ich gesagt habe, damals war es 65-35. Also alle anderen zusammen und der Oberbürgermeisterkandidat der SPD auf der anderen Seite. Und so richtig weit weg von dem Ergebnis war ich nicht. das zeigt eben auch, wie diese Stadt eigentlich ja dann doch fragmentiert ist politisch. Aber wenn dann alle gemeinsam sagen, wir wollen den einen nicht mehr, dann reicht es halt nicht, dass du derjenige bist, der irgendwie 10.000, 12.000 Stimmen oder irgendwas holt, sondern dann geht es nur noch darum, du bist weg oder bist da. Mhm. Und das wusste ich vorher. Ich hätte ja den einfachen Weg gehen können, aber ich habe immer gesagt, von den Bürgern gewählt, von den Bürgern abgewählt, das ist eine Respektfrage für mich. Und dann macht man das auch, weil man darf das auch mal umdrehen. Jetzt im Nachgang kann ich es ja mal machen. In der Zeit hätte mir wahrscheinlich jeder gesagt, ich will die Stadtverordnetenversammlung in irgendeiner Art bashen. Und das wollte ich nicht an der Stelle. Aber wenn das Beispiel Schule machen würde, ich habe jetzt hier drei Stadtverordnetenversammlungen in der Zeit gehabt als Oberbürgermeister. Wenn also jede Stadtverordnetenversammlung im Nachgang überlegen könnte, wollen wir den denn da jetzt noch? Dann brauchen wir ein anderes System. Dann brauchen wir vielleicht ein System, wo die Stadtverordnetenversammlung sich ihren Oberbürgermeister indirekt wählt. Mhm. Aber wenn der direkt gewählt wird, dann muss er sich auch den Bürgern stellen in der Abwahl. Deswegen war das für mich auch nie eine Geldfrage oder eine Gelddiskussion. Am Ende ist es zu einfach in der Demokratie. Sondern wir haben zwei unterschiedliche Wahlwege. Und dann hätte man es anders in der Kommunalverfassung festlegen müssen.
Wie wäre dann wie im Bundestag mit dem Kanzler?
Genau, das wäre dann eben konstruktives Misstrauen. Das ist ja auch in Begriffen so viel durcheinander gegangen. Man hätte ein Misstrauensvotum oder ähnliches, das ist alles Unsinn. Mhm. Ja, also es gab einen Antrag auf Einleitung eines Abwahlbegehrens. Ja, und den kann eine Stadtverordnetenversammlung stellen. Und dann muss sich der Oberbürgermeister dem stellen. Ob das jetzt das beste System ist, wie wir das jetzt in der Teilung haben, sollte man mal vielleicht mit ein bisschen Abstand nicht nur Potsdam gucken. Wir haben im Land Brandenburg jetzt an der einen oder anderen Stelle Abwahlen von Bürgermeistern, Oberbürgermeistern gehabt. Teilweise sind sie gelungen, teilweise sind sie gescheitert. Teilweise habe ich Kollegen gehabt, die haben in einer Wahlperiode jetzt das zweite Abwahlbegehren oder das dritte Abwahlbegehren. Da kann man irgendwann nicht mehr arbeiten. Das macht was mit Menschen.
Ja, genau, das wäre nämlich die Frage. Was macht das mit der Psyche? Wenn dann auf einmal am Hauptbahnhof vorbeifährt und Plakate sieht, wo der Name draufsteht und wo man ja auch ganz klar persönlich angegriffen wird.
Das war ein Unterschied tatsächlich im Wahlkampf und ich habe in meinem Leben ganz viele Wahlkämpfe gemacht. Diese Art des persönlichen Wahlkampfs habe ich so noch nicht erlebt. Hm. Ich glaube, in der Werbung spricht man von Negativ-Campaigning. Kenne ich so auch nicht. Ja, ist extrem diesmal gewesen. Und auch da, vielleicht mit ein bisschen Abstand, möge sich der ein oder andere, es sind ja auch Menschen, die Politik machen, die das entworfen haben, einfach mal den Seitenwechsel vornehmen und sich dann vorstellen, ihre Namen würden verhonepiepelt werden zu irgendwelchen lustigen Sprüchen, weil es halt so schön klingt. Oder weil man auf einmal lernt, mit KI umzugehen, macht man mal ein Lied darüber.
Ja, da gab es ja sogar einen richtigen Diss-Track.
Ja, es gab einen Diss-Track, es gab Verhonepiepelung von Namen, es gab alles Mögliche. Also und jetzt werden die einen sagen, jetzt soll er mal kein Glaskinn haben. Das gehört dazu. Aber wo steht denn das eigentlich, dass das dazugehört? Warum lassen wir eigentlich zu, dass politische Sitten so verrohen? Das machen wir ja selber. Das macht ja niemand anders mit uns. Wir sind das ja, die das zulassen und die nicht sagen, nee, stopp. Und das ging am Ende bis zu Punkten, wo man hätte juristisch gegen vorgehen müssen. Und dann kann man mal wieder auf die andere Seite. Geht man in einem Wahlkampf gegen einen politischen Gegner? Juristisch vor, macht man natürlich nicht. Aber da waren Grenzverletzungen dabei, die gehen so einfach im Umgang nicht. Und ich hoffe, dass wir das wieder in ein Flussbett kriegen, wo man nicht nur in Potsdam, das ist kein Potsdamer Phänomen, also da schütze ich dann auch die Kollegen, die haben was mitgemacht, was allgemein mittlerweile um sich greift, wir müssen uns nicht durchbeleidigen, wenn wir Politik machen, das ist nicht Sinn der Sache. Ja.
Ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir da auch, wenn wir auf die Welt gucken, glaube ich, einfach viel zu sehr aktuell die Situation haben, dass Menschen unter die Gürtellinie in der Politik gehen und nicht mehr versuchen, dieses Menschliche zu sehen. Und ich glaube auch dieser Respekt, ich meine, ich sehe das jetzt immer im USA-Kontext, also dass früher einfach auch selbst ein republikanischer Kandidat mit einem demokratischen Kandidaten oder einer Kandidatin sich irgendwie respektvoll begegnet sind und das verlieren wir. Und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall auf jeder Ebene aufpassen, dass wir das in Deutschland uns irgendwie beibehalten, auch wenn es jetzt, genau wie Sie gerade beschrieben haben, leider teilweise schon nicht mehr der Fall ist. Aber um mal nochmal ein bisschen die positive Note reinzubringen, trotzdem kann ich mir vorstellen, es gibt ja auch Dinge, auf die man sich bestimmt jetzt auch freut, wo man sagt, okay, jetzt ist irgendwie dieses Kapitel abgeschlossen und Sie haben ganz am Anfang gesagt, Ihnen geht's gut, was ja schon mal schön ist, dass man irgendwie doch mit einem fast schon positiven und nicht so einen wehmütigen Blick auf die Zeit guckt, sondern wirklich sagt, es war eine schöne Zeit und Sie sind auch dankbar für alles, was Sie in der Zeit erreichen durften und machen durften. Worauf freut sich jetzt ein Mike Schubert nach seiner Amtszeit als Oberbürgermeister?
Ach, ich nehme jetzt erstmal die Zeit in Ruhe, ein Stück zu gucken. Was will ich denn als nächstes machen? Ich habe beruflich noch ein paar Jahre vor mir. Und vor den 10 Jahren, nun bin ich ja keine 20 mehr, vor den 10 Jahren lagen also auch schon ein paar Berufsjahre. Und mit all dem, was da jetzt in den letzten Jahren an Erfahrungen und an Wissen dazugekommen ist, werde ich jetzt in Ruhe gucken, was ich mache in den nächsten Wochen und dann für mich Entscheidungen treffen, wie es im Leben weitergeht. Ich freue mich, ich habe ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder. Das ist, wenn man keine 70 Stunden mehr hat, ist das, meine Frau sieht mich häufiger zu Hause, als sie das vorher hatte. Also von daher, ich mache ein bisschen mehr Sport. Erstmal einfach, um so einen Normalrhythmus wieder zu bekommen. Das ist aber, würde jeder in der Situation machen. Und das, was ich wirklich schön finde, ich gehe wirklich ohne Groll oder ein schlechtes Gefühl durch die Stadt. Also ich gehe so wie vorher in der Stadt abends essen, ich treffe Leute, verstecke mich jetzt nicht, gibt keinen Grund dafür und ich werde auch nicht so behandelt. Und das ist das Schöne, dass wir, das ist dann wieder der positive Punkt, so grobbelig wir vielleicht manchmal in der Politik miteinander umgehen. In der Stadt kann man, es ist immer noch für mich die schönste Stadt zum Leben, wird sie auch bleiben.
Ja, 100%.
Und ich freue mich auch, wenn die Entwicklung weitergeht. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über das, was mit Hasso Plattner gelungen ist, auf dem Berg oben, dass da endlich eine Bewegung reinkommt. Und ich glaube, wir werden in dieser Stadt noch ganz, ganz viel solche Dinge erleben. Auf der anderen Seite müssen wir eben aufpassen, bei solchen Leuchttürmen, dass die Mischung von der Stadt da bleibt. Weil solche Dinge natürlich auch Sorgen bei der anderen Seite eben auslösen. Ja. Die muss man auch ernst nehmen, die darf man auch nicht wegdiskutieren. Man muss sagen, geht halt nicht jeder bei Hasso Plattner studieren.
Richtig.
Oder freut sich nicht jeder, dass noch eine größere Universität kommt, sondern gibt eben doch Menschen, die fragen, wo gehe ich denn arbeiten und wo wohne ich denn hier in dieser Stadt und was macht denn das mit Mietpreisen? Und darauf müssen wir genauso Antworten finden und ich bin mir sicher, da findet Politik mit Sicherheit Antworten. So ein bisschen Politik mache ich dann heute auch noch. Ich hoffe nur nicht, sie ist bauen, 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 weil das war mir immer wichtig, insbesondere in den letzten 8 Jahren. Wir reden immer darüber, dass diese Stadt schön ist. Wenn man aber in viele andere Städte guckt, die auch mal schön waren und die dann immer weiter nachverdichtet haben, die verlieren dann irgendwann das, was sie schön gemacht hat. Richtig. Und von daher muss man das immer ein bisschen im Auge behalten. Da muss es andere Instrumente noch geben, um einen Mietenmarkt zu stabilisieren.
Dann wollen wir das Thema, glaube ich, so langsam zumachen. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Allerdings dürfen wir in unserem Podcast natürlich auch nicht vernachlässigen, dass wir eine Playlist haben, in die jeder unserer Gäste Songs reinstecken darf, die ja dann quasi so ein bisschen an das Gespräch und an unser Interview erinnern. Deswegen, Herr Schubert, haben natürlich auch Sie einen Platz frei in der Podcast-Playlist. Was für ein Song gehört denn da rein? Was für ein Song läuft bei einem Mike Schubert, wenn dann die Tür zu ist und man eben nicht mehr amtswegen draußen ist und generell einfach ein bisschen Zeit für sich hat? Witzig wäre jetzt, wenn Deutschrap kommt. Für die Kinder mal was
wünschen. Nee, Spaß beiseite. Jetzt könnte ich ja natürlich mit Bezug nach vorne sagen, Zukunft Pink von C zu nehmen oder von Peter Fox zu nehmen. Ja. Das wäre es eigentlich schon fast.
Cooler Song.
Oder einfach... Ach nee, wir bleiben bei Fox. Ansonsten wäre es der Schrei nach Liebe gewesen, weil der Wunsch, dass Potsdam bei dem, was da kommt, an Neuwahlen wirklich in der Mitte der Gesellschaft bleibt und nicht den Weg von dem geht, was wir ansonsten teilweise im Land Brandenburg in den letzten Jahren erlebt haben, das ist mir schon wichtig.
Also
einer von den beiden.
Nee, aber da müssen Sie sich jetzt entscheiden. Und ich hab eigentlich einen Favoriten. Bei Peter Fox, der war ja auch in Potsdam. Waren Sie auch beim Konzert, weiß ich? Oder?
Ja, ich war ehrlicherweise bei beiden.
Waren Sie bei beiden? Zukunft Pink, können Sie da mitsingen eigentlich?
Das wollt ihr nicht.
Okay, na dann nehmen wir doch lieber Ärzte. Oder? Ich finde, das ist so eine schöne politische
Message. Ihr könnt doch Beatsticks nehmen, also sucht euch jetzt aus.
ich bin für die Ärzte. Ich finde, das ist eine schöne Message.
Also wir machen das so, ihr diskutiert das aus miteinander.
Genau. Wir diskutieren das aus, finde ich super. Herr Schubert, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja.
Vielen Dank an der Stelle auch. Und ich möchte es nochmal sagen, ohne hier irgendeine Stellung anzunehmen, trotzdem vielen Dank für das Engagement in den letzten Jahren hier bei uns in Potsdam. Ich wünsche Ihnen persönlich eine gute Zeit, auch um vielleicht wieder zu sich selber zu finden, Zeit mit der Familie zu haben. Und ich bin mir ganz sicher, Sie werden nicht komplett von der Bildfläche verschwinden.
Erstmal schon, mit Sicherheit, um ein bisschen Ruhe zu haben.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Sag, was ist dir wichtig, dass ich hier für immer bleiben kann? Protz und Platte, das ist da, wo dieser Scheiß begann. Lass die Spießer sich beschweren, Mann. Diese Stadt gehört von Anfang an zum Werdegang. Protz und Platte, das, was Potsdam hat, was Potsdam hatte. Protz und Platte, Protz und Platte. Wir sind Kinder aufgewachsen zwischen Protz und Platte.